katastrophales Gesundheitswesen. Menschen versterben wegen Personalmangels. Belgier zeigte von der Leyen an. Nun wurde sein Konto gekündigt. Und Geschlechtswechsel vor Haftantritt. Jetzt spricht Waltraud bei auf 1. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Katastrophale Lage des Gesundheitswesens. In Deutschland, Österreich und ganz Europa. Menschen versterben, weil sie wegen Personalmangels nicht behandelt werden können. Unser Thema heute in den Nachrichten auf 1. Aktuell wurden in Österreich zahlreiche Fälle bekannt, bei denen Menschen mit medizinischen Notfällen einfach verstarben, weil sie zu lang auf die Einsatzkräfte warten mussten oder in keinem Krankenhaus aufgenommen wurden. Eine Frau aus Oberösterreich, ein Mann aus Salzburg und auch ein 19-jähriger sowie ein 49-jähriger Familienvater in der Steiermark. Der Mediziner und Notarzt Dr. Hannes Strasser sagte zur medizinischen Versorgungslage gegenüber auf 1.
Wir hören ja seit vielen, vielen Jahren immer und immer wieder von Seiten der Regierungspolitik, nachgebetet von den Mainstream-Medien, dass wir angeblich das beste Gesundheitssystem oder eines der besten der Welt haben, dass wir keine Zweiklassenmedizin haben. Das ist schon seit langem leider nicht mehr der Fall. Unser Gesundheitssystem ist schon seit vielen Jahren in einer ganz existenziellen Krise.
Laut Dr. Strasser handle es sich nicht um ein finanzielles Problem.
Im letzten Jahr hat Österreich über 57 Milliarden Euro für das Gesundheitswesen ausgegeben. Gegenüber 2023 ein Plus von 8%. Das heißt von 2023 auf 24 plus 8%. Mittlerweile machen die Gesamtausgaben für die Gesundheit in Österreich 11,5% vom BIP aus, von der gesamten Wirtschaftsleistung. Das heißt, ein Riesenteil wird für Gesundheit ausgegeben. Es ist der Anteil der öffentlichen Hand an den Gesundheitsausgaben gesunken. Die öffentliche Hand gibt nur mehr etwas mehr als 76% fürs Gesundheitswesen aus. Das heißt, fast ein Viertel wird schon vom Privaten bezahlt, von Zusatzversicherungen etc. Und das ist das Problem. Die öffentliche Hand stößt an die Grenzen. Es ist nicht mehr Geld da und das Hauptproblem, das wir haben, ist nicht die Menge des Geldes, sondern die Verteilung. Es muss endlich einmal eine Strukturreform geben, dass das Geld dort ankommt, wo es gebraucht wird und nicht irgendwo in der Bürokratie und Verwaltung versickert.
Doch welchen Ausweg könnte es aus dieser dramatischen Versorgungssituation geben?
Wir brauchen mehr Ärzte. Ohne Personal können Sie Reformen beschließen, Kommissionen gründen, Struktursitzungen machen, Länder, Bundverhandlungen machen, wie Sie wollen. Ohne mehr Personal wird das nicht funktionieren.
Wie das Problem in der Praxis von Notärzten aussieht, darüber berichtet Dr. Hannes Strasser im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. Über ganz ähnliche Probleme im Gesundheitswesen in Deutschland berichtete Fachärztin Dr. Nina Pszoller gegenüber auf 1.
Unser Gesundheitssystem ist absolut am Zusammenbrechen. Es ist komplett unterfinanziert. Ich glaube, mit 7 Milliarden sind wir jetzt im Defizit bei Einnahmen von 340 Milliarden. Ich denke, aber es ist eigentlich wesentlich mehr. Und das Geld, was die Patienten einzahlen, also das ist nicht wenig, sondern das ist sehr viel. Wir sind europaweit auf jeden Fall die den höchsten Beitragssatz zahlen, das Geld, das kommt eben nicht bei den Ärzten und in den Krankenhäusern so an, wie es sich gebühren würde.
Laut Dr. Pszoller würden Ärzte in diesem System ausgebeutet und die Medizin verlagere sich weg vom Menschen hin zur Digitalisierung, Maschinen und Industrie. Vor diesen Problemen steht das gesamte Gesundheitswesen in Europa. Zur dramatischen Versorgungslage sagte der EU-Abgeordnete Magister Gerald Hauser gegenüber auf 1.
Laut Zahlen der Europäischen Union fehlen 4,2 Millionen Ärzte, Hebammen und Pflegekräfte im Jahr 2030. Das heißt, es fehlen Menschen, die die Patienten behandeln. Und die Europäische Union versucht es, durch Digitalisierung zu kompensieren.
Die Krise im Gesundheitswesen. Ein Thema, das jahrelang verschwiegen wurde. Mit dramatischen Konsequenzen. Bis hin zum Tod. Bei auf 1, verehrte Zuseher, sind Sie einfach früher informiert. Bitte unterstützen Sie unsere Aufklärungsarbeit auch weiterhin. Unter www.auf1.tv unterstützen. Reicht Kritik an der EU-Kommission aus, um seine Bankkonten zu verlieren? So erging es nun dem belgischen vormaligen Lobbyisten Frédéric Baldon. Er hatte Strafanzeige gegen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wegen der sogenannten Pfizer-Gate-Affäre eingereicht. Und schon wurden kürzlich seine Konten bei der ING-Bank und der Bank Nagelmackers gekündigt, wie aus einem von ihm veröffentlichten Schreiben hervorgeht. Gekündigt worden seien sein Privat- und Firmenkonto, das seines Haushalts und sogar das Sparbuch seines 5-jährigen Sohnes. Baldon führt das auf seine Strafanzeige gegen die EU-Chefin von der Leyen zurück und sieht keine rechtliche Grundlage. Die ING-Bank Belgien verweigerte gegenüber auf 1 explizit eine Stellungnahme. Nagelmackers ließ unsere Anfrage bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Mit seiner Anzeige hatte Baldon versucht, die Veröffentlichung des SMS-Verlaufs zwischen Ursula von der Leyen und Pfizer-Chef Albert Bourla zu erreichen. Ein Polizeieinsatz in Mecklenburg-Vorpommern sorgte 2024 bundesweit für Empörung. Damals führten Beamte eine 16-jährige Schülerin aus dem Unterricht ab, weil sie auf TikTok ein legales Video gepostet hatte. Darin lobte sie die AfD. Nun sorgt das nordöstliche Bundesland erneut für Schlagzeilen. Wegen seines Umgangs mit politisch Andersdenkenden. Der Verfassungsschutz soll künftig auch Jugendliche unter 16 Jahren überwachen dürfen. Das beschloss die rot-rote Landesregierung in Schwerin am Mittwoch. SPD-Innenminister Christian Pegel sprach in diesem Zusammenhang wörtlich von noch nicht volljährigen Extremistinnen und Extremisten. Die Regelung muss noch vom Parlament bestätigt werden. Im kommenden Jahr wird in Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Laut aktuellen Umfragen hätte die Koalition aus SPD und Linken keine Mehrheit mehr. Die AfD liegt bei rund 38%. Kritiker fragen daher, ob die Ausweitung der Überwachungsbefugnisse bewusst vor einem möglichen Machtverlust beschlossen werden soll. Die Diskussion um Altersgrenzen für soziale Netzwerke nimmt in Österreich weiter Fahrt auf. Nachdem SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler bereits entsprechende Gesetzesinitiativen angekündigt hat, meldet sich nun auch die Grazer Medienpädagogin Elke Höfler zu Wort. In der ZIP 2 sprach sie sich am Mittwochabend für einen eigenen Führerschein für Social Media aus. Eine Art verpflichtende Schulung, bevor Jugendliche Online-Plattformen nutzen dürfen. Was fürsorglich klingt, offenbart für Beobachter jedoch eine bedenkliche Tendenz. Unter dem Vorwand von Medienkompetenz und Kinderschutz soll der Weg zu flächendeckender digitaler Kontrolle bereitet werden. Aufschlussreich ist folgender Satz von Höfler. Zitat: Weil natürlich auch sehr viele Erwachsene ein Problem haben mit Fake News und der Filterblase, die entsteht. Für auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer entlarvt sie damit ihre eigentliche Intention. Zitat: Es geht um die Einschränkung freier Informationsräume und die Rückgewinnung staatlicher Deutungshoheit über das, was im Netz gesagt und geglaubt werden darf. Der Fall Waldtraut sorgte kürzlich nicht nur in Österreich für Aufsehen. Bereits vor 2 Jahren ließ der ehemalige Bordellbetreiber Walter Piranti kurz vor seinem Haftantritt sein Geschlecht ändern. Gestützt auf mehreren psychologischen und psychiatrischen Gutachten. Doch seither musste der Wiener seine Strafe nicht antreten und darf als offiziell eingetragene Frau sogar früher in Pension gehen. Die Politik reagierte empört, nachdem die Causa vor wenigen Wochen öffentlich wurde. Das Innenministerium kündigte an, das psychiatrische Gutachten überprüfen zu lassen. Zudem ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Sozialbetrug. ÖVP-Generalsekretär Nico Machetti erklärte dazu, dass aus Walter zum Spaß Waldtraut wird, spielt es in Österreich nicht. Das Innenministerium ermittelt und wird mit voller Härte gegen jeden Missbrauch unserer Systeme vorgehen. Waldtraut Piranti nimmt die Drohungen gelassen und erläutert im exklusiven Interview mit auf 1, warum sie die Verantwortung bei der Politik selbst sieht.
Weil ich habe die Gesetze weder beantragt, noch gesagt, sie abstimmen, noch dafür gestimmt. Die Politik hat die Gesetze gemacht. Ich befolge die Gesetze Stück für Stück, bin diesen ganzen Prozess durchgegangen, wie man es machen muss. Ja, und das ist dabei rausgekommen. Das Gesetz ist einmal gemacht worden, dass jeder das sein kann, was er sich fühlt. Gut. Im Übrigen muss ich sagen, ich tue meinen Hund sehr oft streicheln, der schmust immer herum, mein Hund. Ich habe den Verdacht, dass mein Hund sich als Katze fühlt. Ich werde ihm demnächst von der Hundesteuer abmelden, weil eigentlich ist mein Hund eine Katze. Er fühlt sich zumindest so. Und solange das Gefühlte im Vordergrund steht, ist es so. Wenn wir wieder zurückgehen auf die Chromosome mit X- und Y-Chromosome, na dann ist es etwas anderes. Solange es gefühlt geht, es war jetzt eher ein Fall, ich weiß jetzt nicht, wo, ich glaube Australien, bitte nageln Sie mich nicht fest, wo eine Studentin ein Katzenklo beantragt hat auf der Universität, weil sie sich als Katze fühlt. Gut, solange solche Sachen möglich sind, werden solche Sachen passieren, ganz einfach.
Wie leicht man in Österreich tatsächlich vom Mann zur Frau werden kann und welche Rolle dabei steuerfinanzierte NGOs spielen, das erfahren Sie im Interview des Tages mit Waldtraut gleich in dieser Sendung. Im Thüringer Landtag ist die AfD mit ihren gestrigen Anträgen zu einem Verbot der linksradikalen Organisation Antifa erwartungsgemäß gescheitert. CDU, SPD, Linke und BSW stimmten geschlossen dagegen. Lediglich 4 Abgeordnete der CDU enthielten sich. Die AfD hatte die Prüfung von Vereinsverboten und die Aberkennung der Gemeinnützigkeit für gewaltnahe Strukturen gefordert. Doch der CDU-Abgeordnete Wolfgang Weißkopf sprach von einer Politshow für soziale Medien und erklärte: Antifaschismus ist verfassungsgemäß. Die für ihre Unterstützung von Antifa-Gruppierungen bekannte Abgeordnete Katharina König-Preuß von der Linken ging noch weiter. Das Grundgesetz atmet einen antifaschistischen Geist. Unterstützung erhielt sie vom BSW-Politiker Steffen Quasebart, der den AfD-Antrag als Angriff auf alle diejenigen Institutionen, die uns tagtäglich schützen, bezeichnete. Während die Systemparteien jede Kritik an der Antifa zurückweisen, beschreibt AfD-Politiker Ringo Mühlmann im Gespräch mit auf 1, wie real die Bedrohung inzwischen längst geworden sei.
Wenn ich dann sehe, dass in Thüringen, hier in Erfurt beispielsweise, Menschen bei einem helllichten Tag mit Totschlägern und Hämmern angegriffen wurden, auf der Straße, dass hier in Erfurt in Wohnungen eingedrungen wurde, um Menschen zu verprügeln und anzugehen, wo es teilweise tatsächlich nur Zufall ist, dass die mit dem Leben davon gekommen sind teilweise, dann weiß ich, dass das zumindest genau zu so einer Eskalation führen kann und das muss man so schnell wie möglich verhindern. Und da sehe ich vom Innenministerium nichts, was das angeht.
Am Freitag berichtete auf 1 über mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Bürgermeisterwahl im brandenburgischen Bad Freienwalde. Die Vorwürfe stammen vom parteilosen Kandidaten Frank Vettel und der AfD und wurden von Behörden wie auch von der etablierten Politik zunächst als haltlos abgetan. Doch nun könnte sich das Blatt wenden. Nach auf 1 vorliegenden Informationen hat Joachim Kock-Fuchs, der Leiter des Ordnungsamtes und zugleich stellvertretender Wahlleiter, Anzeige gegen die Stadtverwaltung erstattet. Wegen des Verdachts auf Wahlfälschung. Zugleich soll Kock-Fuchs sein Amt in der Wahlleitung zum Monatsende niedergelegt haben. Eine offizielle Bestätigung für diese Angaben liegt unserer Redaktion bislang noch nicht vor. 36 Jahre nach dem Mauerfall flüchten erneut Menschen aus Deutschland, weil sie politische Verfolgung befürchten. Dazu zählt auch die patriotische Influencerin Naomi Seibt, die nun in den USA politisches Asyl beantragt hat. In einer auf X veröffentlichten Erklärung schrieb sie wörtlich: Ich bin die erste Deutsche, die unter Präsident Trump aufgrund politischer Verfolgung Asyl beantragt. In ihrer Heimat Deutschland sei die 25-Jährige nach eigener Aussage mit politischer Verfolgung konfrontiert. Sie erhalte etwa Todesdrohungen von der Antifa. Polizeilichen Schutz habe sie dagegen keinen. Tech-Milliardär Elon Musk habe Naomi Seibt persönlich ermutigt, einen Asylantrag zu stellen. Denn kürzlich hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, europäischen Regierungskritikern Asyl in den USA zu gewähren. Mit einem Posting hat US-Präsident Donald Trump Spekulationen über eine neue Atomwaffenära ausgelöst. Auf seiner Plattform Truth Social kündigte er die Wiederaufnahme von Atomtests an, ohne Details zu nennen. Unklar blieb, ob dabei tatsächlich nukleare Sprengköpfe gezündet werden sollen. Trump begründete den Schritt mit ähnlichen Programmen anderer Staaten. Gemeint waren offenbar Russland und China. Aus Moskau kam umgehend ein Dementi. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow verwies auf das weiterhin geltende Atomtestmoratorium. Der russische Parlamentsabgeordnete und frühere General Andrei Kartapolow zeigte sich dagegen alarmiert. Er warnte, eine Rückkehr zu Atomtests könne, Zitat, eine Ära der Unvorhersehbarkeit und offenen Konfrontation einläuten. In Deutschland ließ der patriotische Aktivist Sven Liebig vor seinem Haftantritt sein Geschlecht wechseln und ist jetzt Maler Svenja Liebig. Ähnlich hat auch Österreich seine ganz eigene Frau Waldtraut. Sehen Sie dazu das heutige Interview des Tages, das auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Uemer mit Waldtraut Piranti geführt hat.
Kurz vor einem Haftantritt ließ der Wiener Walter Piranti sein Geschlecht auf weiblich ändern. Ohne Operation, sondern basierend auf psychologischen und psychiatrischen Gutachten. Nachdem der Fall vor einigen Wochen öffentlich bekannt wurde und für einiges an politischer und medialer Aufmerksamkeit sorgte, wird das Gutachten inzwischen angefochten und es laufen Ermittlungen wegen Sozialbetrugs. Wie es dazu kam und was der Betroffene selbst dazu sagt, darüber spreche ich jetzt mit nunmehr Waltraut Piranti. Herzlich willkommen bei Auf 1. Ich möchte eingangs noch einmal auf den Fall insgesamt eingehen, auch für die unsere Zuseher, die den jetzt nicht so intensiv verfolgt haben die letzten Wochen. Wie kam es denn noch einmal zusammengefasst dazu, dass Sie Ihr Geschlecht geändert haben und wie kam es zu diesen Reaktionen?
Also das Ganze war natürlich schon lange in mir drinnen und es ist dieses Coming Out ist dann eigentlich gekommen, weil ich gedacht, okay, ich mache das jetzt. Bin natürlich zu einem Verein gegangen, weil woher weiß man, wie man das macht? Das Ding habe ich im Internet geschaut, da gibt es einen Verein, der nimmt einen beim Händchen und führt einen durch diesen Prozess. Das ist der Verein Courage. Ja, bin zu denen hingegangen, habe ihnen meinen Fall geschildert und die haben mir dann 2 Psychologinnen empfohlen. Das müssen 2 sein, weil die machen gegenseitig ein Gutachten, die ergänzen sich so auf die Art. Ja, bin zu diesen beiden hingegangen, mit beiden jeweils eine Sitzung, ja. Habe das dieses psychologische Gutachten dann gehabt, gehe aufs Magistrat, 10. Bezirk, sagt, grüß Gott, da bin ich, Personenstandsänderung, ich möchte bitte auf weiblich geschrieben werden. Die hat einmal so geschaut, hat sich gedacht, okay, geht hinten ins Kämmerchen, nach 2 Minuten kommt der andere Beamtin raus, schaut mich wieder so an, geht auch wieder zurück ins Kämmerchen, dann kommt sie wieder raus, sagt, ja, nein, das geht nicht, weil mein äußeres Erscheinungsbild passt nicht. Ich muss dazu sagen, damals habe ich noch einen Bart gehabt auch. Ja. Den habe ich dann wegrasiert, allerdings nicht, weil ich weiblich bin, sondern weil die Haare bereits weiß geworden sind. Und ich habe mir gedacht, ich habe jetzt die Möglichkeit, entweder jedes Monat zu färben oder ich rasiere mir ab. Gut, ich habe mir abrasiert. Gut, habe ich gesagt, das ist jetzt aber sehr sexistisch, was Sie sagen, weil wie hat eine Frau zum Ausschauen? Eine Frau muss haben lange blond gefärbte Haare, falsche Wimpern, operierte Nasen, 2 cm Make-up im Gesicht, aufgespritzte Lippen, Silikontitten und Gelnägel und das Ganze noch verpackt in Stöckelschuhen und Minirock. Oder wie hat eine Frau zum Ausschauen? Zeigen Sie mir das bitte schriftlich, wo das festgelegt ist, wie hat eine Frau zum Ausschauen? Naja, nein, das nicht, aber geht nicht. Gut, bin wieder zum Verein Courage gegangen und die haben gesagt, ja, ich soll jetzt ein psychiatrisches Gutachten machen. Und haben wir auch gleich hingelegt, so, ich sage jetzt einmal 5 Psychiater, die so etwas machen. Ich habe dann geschaut, denk mal, gut, ich nehme den renommiertesten, ja, 1. Bezirk, innere Stadt, Judengasse, jede Menge Diplome, denke mal, der ist gut, das ist der Beste. Bin zu denen hingegangen, der hat mir dann ein psychiatrisches Gutachten geschrieben. Mit dem psychiatrischen Gutachten bin ich dann wieder aufs Magistrat gegangen und habe gesagt, grüß Gott, hier, psychiatrisches Gutachten. Und dann ist es eigentlich sehr schnell gegangen. Ich habe eigentlich dann mit Widerstand gerechnet, mit einem Gegengutachten oder mit irgendwelchen Behördenschikanen oder sonst was. Nein, dann ist es nur mehr geheißen Zahlemann und Söhne. Zahlen für den neuen Ausweis, Zahlen für den neuen Meldezettel, Zahlen für den neuen Staatsbürgerschaftsnachweis, bla bla bla. Und habe alles dann auf weiblich gehabt. Wunderbar. Dann auf einmal flattert der Pensionsantritt bei mir hinein, weil ich als Frau früher in Pension gehe. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Aber das ist ein automatischer Trigger. Und zwar, wenn Sie jetzt kurz vor der Pensionsantritt sind, ja, spuckt der Computer das aus, wenn Sie irgendwelche Daten nachbringen müssen. Ich war zum Beispiel 2 Jahre im Ausland auf den Philippinen und die Frage war, ob ich da irgendwelche pensionsmäßige Arbeitsjahre erwirtschaftet habe, die dann bei der Pension eingerechnet werden müssen. Ja, deswegen kommt das vorzeitig. Gut, dann wird auch nicht schlecht. Gehen wir halt nächstes Jahr schon in Pension. Schön. Hab das Ganze in der Schublade liegen. Dann kommt dieser Fall Lieblich in Deutschland, wo das so aufgepoppt ist. Und auch bei mir am Facebook schreibe ich dann, naja, das geht in Österreich auch. Und ein Freund von mir gleich urgeschimpft und Dings, das macht er immer so gerne, ja. Nein, nie, dieser Blödsinn, und das geht in Österreich nie. Sag ich, das geht in Österreich. Ich habe ja alle schon in der Schublade gehabt. Nein. Dann sage ich, na, wetten wir um 500 Euro. Da wette ich um 5000, das geht nie. Gut, bin dann hingegangen, sage ich, da schau her, ich habe alles. So, was wüsste jetzt? Naja, das ist ein Skandal und er bringt das in die Medien. Sag ich, na gut, bring's in die Medien. Und er hat es dann in die Medien gebracht, dass das halt dann die Titelgeschichte von der Kronenzeitung geworden ist.
Die Geschlechtsänderung selbst, die ist aber schon eine Zeit her.
Zwei Jahre.
Und der ursprüngliche Auslöser, so liest man zumindest in den Medien, war ein Haftantritt, den Sie begehen sollten. Können Sie das noch ein bisschen?
Ja, das kann ich auch. Das wird jetzt aber länger. Ich hadere eigentlich immer schon irgendwo mit dem Staat, ja, muss ich dazu sagen. Also ich hatte zum Beispiel im 2. Bezirk ein Stundenhotel, ja. Der Bezirksvorsteher wollte das nicht. Sage, das ist alles rechtens. Ich vermiete die Zimmer halbstundigenweise an jeden. Das heißt, wenn Sie die Mauler zu Hause haben und Sie kommen mit Ihrer Frau zu mir, kriegen Sie das Zimmer genauso, wie jeder das Zimmer bekommt. Na, aber er will das nicht. Bom. Ich hatte dann Behördenschikanen, die können Sie sich nicht vorstellen, es wäre eine eigene Sendung wert. Ich will nur sagen, ich war 3-mal in Beugehaft. Entweder ich sperre mein Hotel zu oder ich komme in Haft. Ich meine, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass sowas in Österreich möglich ist. Ja? Ich war 3-mal 3 Wochen in Haft, weil ich mein Hotel nicht zugesperrt habe. Ich habe dann gehabt alle möglichen Ich habe 2 Polizisten vor der Tür stehen gehabt, 3 Wochen lang, die jeden, der rein und rausgegangen ist, Ausweiskontrolle gemacht haben, damit sie die Kundschaft abschrecken. Ja? Also irrsinnig, also von beiden Seiten. Gut, und dann im Dings habe ich eine Strafe bekommen, weil ich eine Münze, die nicht Silber war, verkauft habe. Jetzt muss ich das auch erzählen, Numismatiker wird es wenig bei euch geben, muss ich das erklären. Die australische Mint, die Perp Mint, bringt raus alle Jahre eine Anlegemünze in massivem Silber. 1 Kilogramm Silbermünze. Ich habe jetzt die Daten nicht im Kopf, ich sage das jetzt ad hoc, ja. Der aktuelle Silberwert von 1 Kilo Silber sind 800 Euro. Die Mint bringt es um 1000 Euro mit Holzschatulle und Samt und bla 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 raus. Gut, irgendwann, ja, und das sind die chinesischen Tierkreiszeichen. Also jedes Jahr kommt das chinesische Tierkreiszeichen neu raus. Und irgendwann sind die Chinesen auf die Idee gekommen, das ist eigentlich unsere Münze. Wir bringen das auch raus. Allerdings so typisch auf chinesischer Basis, versilbert statt massiv Silber. Und ich habe diese Münze um 100 Euro in China gekauft und habe sie bei Willhaben reingestellt mit 16 Fotos und dem chinesischen Zertifikat auf Mandarin, wo eben drinsteht, dass es nur versilbert ist. Kommentarlos, da ist die Münze. Um 600 Euro, ja? Also weit unterm Silberwert. Und es hat dann jemand gekauft und der hat mich dann angezeigt, weil die Münze nicht massiv Silber war. Was ich nie behauptet habe, was er auch nie gefragt hat, was er auch zugegeben hat. Das ist, wenn ich Ihnen heute sage, ja, ich verkaufe Ihnen das Stück, das kostet jetzt so und so viel und Sie kaufen es, haben Sie es gekauft. Ich habe nicht gesagt, dass es jetzt irgendeinen Wert hat oder sonst etwas.
Dafür gab es dann eine Strafe.
Dafür eine Strafe 3 Monate. Und da mir diese Strafe auch irgendwie, ich sage jetzt einmal in meinem Rechtsempfinden, ungerecht vorgekommen ist, ja, habe ich gesagt, okay, gut, dann mache ich euch auch Schwierigkeiten und mache mein Coming Out. So, und mich hat dann wirklich die Justizanstalt Simmering angeschrieben, vor 2 Jahren, ich soll bitte binnen einem Monat diesen Strafantritt machen. Habe ich zurückgeschrieben, Entschuldigung, Simmering ist ein Männergefängnis, ich bin eine Frau, warum muss ich bei euch antreten kommen? Habe ich dann eine Woche später den Brief bekommen, ja, das ist richtig, ich bin eine Frau, ich muss nicht bei Ihnen antreten, Sie sind nicht zuständig. Gut. Dann ist ein Jahr vergangen, ein komplettes Jahr ist dann vergangen, ohne irgendeine Reaktion. Und jetzt habe ich bereits 4 Aufforderungen, dass ich die Fußfessel beantragen soll. Das ist so die österreichische Lösung. In Deutschland eben haben sie lieblich heute pressemäßig hochgejubelt, ja. Und bei uns in Österreich ist es diese österreichische Lösung des geringsten Widerstandes. Ich sitze die Strafe ab, aber ich sitze zu Hause mit Fußfessel ab und sie haben dieses Problem nicht.
Sie haben das jetzt aber abgelehnt.
Ich habe es bis jetzt abgelehnt und bis jetzt ist es nichts. Also seit einem Jahr ist das jetzt in Schwebe.
Das heißt, im Grunde kann man sagen, entziehen Sie sich seit über einem Jahr aus den Augen des Rechtsstaates?
Eigentlich seit zwei Jahren.
Also seit zwei Jahren einer Strafe.
Ja, und genau.
Der Staat hat keine Lösung für dieses Problem.
Er hat dieses Problem ja selber geschaffen und ohne zu wissen, wie er darauf reagiert. Ich habe mit meinem Anwalt, den ich seit 24 Jahren kenne, ja, geredet und der hat mir nur gesagt, er wundert sich selber, dass es bis jetzt noch nicht der Fall war. Er ist recht, auch schon seit Jahren redet er, das wird irgendwann einmal kommen mit seinen Kollegen und jetzt ist es soweit.
Wie die Politik auf den Fall reagiert und mit wie viel Steuergeld der Verein Courage gefördert wird, erfahren Sie im gesamten Gespräch unter www.auf1.tv. Die Wissenschaft ist in hellem Aufruhr. In Dänemark kündigte nun die syrische Influencerin Salma Nadav an, Europa nach 11 Jahren zu verlassen und mit ihrer Familie nach Syrien zurückzukehren. Sie begründete das explizit mit der vorherrschenden Transideologie und den Regenbogenfahnen an der Schule ihrer Kinder. Ob das der Effekt war, den die woke Translobby im Sinn hatte? Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.